Deutschlandfunk Interview.
Der CDU-Politiker Gunter Kriechbaum, Mitglied im Europaausschuss des Bundestages und eben auch Mitglied im Plenum der EU-Zukunftskonferenz. Schönen guten Morgen, Herr Kriechbaum.
Schönen guten Morgen nach Köln.
Was nehmen Sie aus diesem EU-Zukunftskongress und aus der Plenartagung an diesem Wochenende für sich mit?
Also es war ja nicht der erste Aufschlag dieser Plenartagung, aber es wird eben munter debattiert. Das hatten Sie gerade schon einleitend festgestellt. Und ich glaube, es ist jetzt gut, dass wir hier auch auf die Zielgeraden kommen. Allerdings, ob die Rechnung am Ende aufgeht, die Frankreich hier gerne aufstellen möchte, nämlich das Ganze bis Mai abzuschließen, das bleibt noch offen, weil der Wunsch der Bürger ist, über diesen Tag hinaus zu debattieren, weil wir auch am Anfang sehr viel Zeit verloren haben durch Corona beziehungsweise auch Geschäftsordnungsdetails.
Politikerinnen und Politiker sind an diesem Prozess beteiligt, Vertreter der Regierung, der Kommission. Das Neue ist ja, dass auch Bürgerinnen, dass auch Bürger sich engagieren und engagieren sollen. Welches Gewicht sollen sie in diesem Projekt haben?
Das maßgebliche Gewicht, denn es ist ein Bürgerforum, es ist fast ein Bürgerkonvent und deswegen gilt es natürlich auch nachher den Forderungen hier Nachdruck zu verleihen. Ich unterstreiche ganz und gar die Forderung, es muss nachher öffentlich im Plenum darüber debattiert werden und vor allem auch danach muss das Ganze im Europäischen Parlament weiter debattiert werden und die konkreten Schlussfolgerungen auch gezogen werden. Natürlich, es ist auch mancher Teufel im Detail, deswegen bedarf es auch der Plenardebatte, also im Europäischen Parlament. Wir hatten jetzt am vorletzten Wochenende den nationalen Bürgerkonvent durchgeführt vom Auswärtigen Amt. Und da war zum Beispiel eine der Forderungen, ja, man möge doch bitte die nachhaltigen Energien dann aus einem speziellen Fonds heraus fördern. Das klingt zunächst auch sehr gut und sehr plausibel, aber zum einen haben wir natürlich schon solche Fonds, beispielsweise Next Generation EU, der ganz neue. Und wenn man jetzt bei Lichte sieht, dass die Kernkraft von der Europäischen Kommission, von der Europäischen Union geadelt wird, dann ist das eben in Zukunft nachhaltig. Das heißt, auch mit deutschen Geldern würde dann die Kernkraft gefördert in anderen Ländern der Europäischen Union. Und das entspricht dann vielleicht schon nicht mehr dem mehrheitlichen Wunsch der Bürger.
Mhm. Machen wir es noch ein Stück konkreter, wenn Sie sagen, dass die Eingaben, die Vorstellungen, die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger das maßgebliche Gewicht haben sollen. Nehmen wir ein Stichwort, die gemeinsamen europäischen Streitkräfte, die im Beitrag ja auch vorgekommen sind. Werden Sie sich dann auf dieser Grundlage dafür stark machen?
Es ist keine ganz neue Forderung, aber man muss das Ganze auch Schritt für Schritt umsetzen, was bislang in der Bevölkerung kaum bekannt ist. Wir haben ja schon einen Zusammenschluss durch PESCO, die sogenannte PESCO. Das heißt, das ist ein Prozess im Rahmen der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit. Die willigen Länder können hier vorangehen innerhalb der Europäischen Union. Das verbirgt sich dahinter. Aber das fängt dann schon mit einem gemeinsamen Beschaffungswesen an. Das heißt, hier im Bereich der Verteidigungs- und Rüstungsindustrie gibt es keine europaweiten Ausschreibungen. Da mauert vor allem auch Frankreich. Das will man aus anderen Gründen heraus nicht. Das heißt, man muss schon diese ersten Schritte gehen und für uns müsste man dann aber auch erwarten, dass wir unsere sehr strengen Rüstungsexportgesetze doch lockern, weil das müsste dann natürlich europäisiert werden. Auch da stellt sich dann am Ende die Frage, was will man? Und wenn man aber eine europäische Armee will, dann kommt man um das eine wie um das andere nicht herum.
Eine weitere Forderung war ja, die Einstimmigkeit in der Außenpolitik zu kippen. Das könnte ja für Deutschland auch ein durchaus heikler Punkt sein. Wie sieht es damit aus?
Auch das ist in der Tat ein ganz verbreiteter Wunsch aus der Bürgerschaft, aus den Bürgerforen heraus, also nicht nur allein in dem ich Mitglied bin, nämlich Europa in der Welt. Das bedeutet selbstverständlich, dass natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland überstimmt werden könnte. Wir haben ja Mehrheitsprinzipien, beispielsweise die sogenannte doppelte Mehrheit. Das würde jetzt etwas den Rahmen hier sprengen, aber wenn es beispielsweise auch um Beitrittsverhandlungen geht, um Beitritte in die Europäische Union, dann wäre das in Zukunft ein Mehrheitsbeschluss und keine Einstimmigkeit mehr. Das muss man für sich dann abwägen, das müssen die Mitgliedstaaten abwägen. Vor allem könnte es dann sensibel sein, wenn kleinere Mitgliedstaaten überstimmt werden, weil die sich dann vielleicht nicht mehr in der Europäischen Union zu Hause fühlen könnten unter Umständen. Da muss man eben auch aufpassen. Es spricht auch sehr vieles bei aller Hinderlichkeit, dass die Europäische Union im Konsensprinzip arbeitet und auch die Mitgliedstaaten am Ende mitgenommen werden, alle Mitgliedstaaten.
Wenn Sie sagen, da muss man am Ende abwägen, dann nähern wir uns ja schon diesem kritischen Punkt, wer eigentlich am Ende den Ausschlag gibt. Das hat man ja auch gemerkt, jetzt im Beitrag ist es erwähnt worden, beim Thema Rechtsstaatlichkeit und dass viele sich da unkompliziertere, schnelle und harte Geldstrafen bei Verstößen wünschen. Das läuft im Moment mit Blick auf Polen und Ungarn sehr kompliziert und über verschiedene Umwege. Erst, wer wird am Ende darüber bestimmen, wenn es auch Widerstände gibt aus einzelnen Mitgliedstaaten? Das, was die Profis machen, die Parlamentarier, die Kommission, die Regierung? Oder wie viel Gewicht hat dann noch tatsächlich am Ende das, was die Bürgerinnen und Bürger wollen?
Ich glaube, das ist insgesamt schon ein ziemlich deutliches Ausrufezeichen, was die Bürgerschaft hier sehr geschlossen absendet. Das sollte man sich in manchen Mitgliedstaaten auch mal hinter den Spiegel schreiben. Und letztlich, was die Deutungshoheit angeht, hier haben wir natürlich auch ein rechtsstaatliches System und die Deutungshoheit liegt beim Europäischen Gerichtshof. Das heißt, wenn hier gegen Prinzipien der Europäischen Union verstoßen wird, dann gibt es die Rechtsprechung des EuGH, die zu respektieren ist. Und das gilt selbstverständlich in Polen, wie in Tschechien, wie der Slowakei, wie aber auch in Ungarn. Und ein Großteil auch der genannten Staaten respektieren ja auch die Rechtsprechung des EuGH. Aber in der Tat, gerade bei der Verletzung von rechtsstaatlichen Prinzipien, muss das vehementere Konsequenzen haben. Da ist manches im Augenblick auch noch zu lau.
Soll diese Europäische Zukunftskonferenz am Ende in eine europäische Verfassung münden? So wünscht es sich jedenfalls die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Steht so im Koalitionsvertrag. Wie sehen Sie es?
Nun, den Anlauf mit der europäischen Verfassung, den hatten wir ja schon einmal. Gerät vieles in Vergessenheit. Ich darf jetzt die Europapolitik seit fast 20 Jahren begleiten. Am Ende scheiterte die europäische Verfassung an Referenda, wie beispielsweise in Frankreich, aber auch den Niederlanden. Und am Ende wurde der Vertrag von Lissabon daraus, der nicht schlecht ist, im Gegenteil, er muss aber auch gelebt werden. Und das Ziel der europäischen Verfassung sollte und darf durchaus im Raum stehen bleiben, aber ich befürchte, das wird noch ein langer Weg. Wir haben aber die rechtlichen Grundlagen auch zu handeln und vor allem müssten sich auch alle Staaten endlich auch einmal daran halten, dass das, was wir gemeinsam verabredet haben, gemeinsam beschlossen haben, dass das dann auch verbindlich ist für alle europäischen Staaten. Das gilt auch in der Flüchtlings- und Migrationspolitik.
Der CDU-Europapolitiker Gunter Kriechbaum hier live im Deutschlandfunk. Danke für das Gespräch heute Morgen.
Ich danke Ihnen.